So, muss noch irgendwas eingeschaltet werden oder bin ich schon auf Sendung oder? So, dann kann ich loslegen. Ja, dann begrüße ich erstmal alle zu meinem diesjährigen VCFE-Vortrag, wie es der Titel schon sagt. Es geht um ein Betriebssystem namens CPA auf dem KC853. Das ist dieses Gerät hier unten. Und darum, dieses Betriebssystem zu rekonstruieren. Das ist, glaube ich, der Begriff, der es am besten beschreibt. So, kurz zur Einleitung des Ganzen. Im Januar 2015 war der denkwürdige Moment, wo ich das Betriebssystem dann so weit hatte, dass zum ersten Mal sowas auf dem Bildschirm erschien. Ja, und wenn das kommt, dann sagt man, ach, jetzt habe ich es geschafft. Also irgendwie, irgendwas muss ich richtig gemacht haben, ansonsten würde diese Ausschrift nicht kommen. So, auf dem KC-Treffen 2015 wurde das Ganze dann zum ersten Mal vorgestellt, also zum ersten Mal vorgeführt. Also das war voriges Jahr dann schon. Dann habe ich so ein bisschen so weitergebastelt. Und im Dezember 2015 war dann der nächste Meilenstein, dass praktisch zum ersten Mal diese Meldung kam. Das ist das, was Assembler-Programmierer dann kennen und was sie erstmal freut, aber dann sind da die Laufzeitfehler noch nicht raus, ne? Also mit dem M80 Assembler. So, und Februar 2016 war dann der Systemstart völlig anders, als das bisher der Fall war. Erzähle ich aber auch gleich was dazu. So, und im März 2016 waren dann die Ausschriften nicht mehr grün auf schwarz, sondern weiß auf blau. Erzähle ich auch gleich, was es damit auf sich hat. So, und im April 2016 mache ich eigentlich das gleiche Thema wie voriges Jahr, aber ich mache doch ein bisschen was anderes. So, wie bei jedem Vortrag gibt es am Anfang erstmal eine Gliederung. Teilweise sind da schon bekannte Sachen, da gehe ich dann ein bisschen schneller drüber. Und interessanter werden dann die hinteren Abschnitte, wo dann die Sachen beschrieben werden, die eben vom vorigen Jahr bis zu diesem Jahr dann passiert sind. Erster Punkt ist die Motivation. Warum mache ich das alles? Warum mache ich mir hier die Arbeit? Dann ein paar Grundlagen zu den Geräten, die wir hier vor uns haben, weil mancher kennt es, mancher kennt es nicht. Dann gibt es noch so einen kleinen Abriss, was bisher so alles passiert ist. Dann ein bisschen Fehlerfixing habe ich noch betrieben. Die Aufbereitung der Assemblerquellen, da sage ich ein bisschen was dazu. Dann, was mit diesem Systemstart gemeint ist, wieso das jetzt plötzlich alles neu ist. Und was, hier haben wir ja zwei Geräte vor uns stehen, zur Portierung sage ich was. So. Zur Motivation des Ganzen. Normalerweise ist es so, dass es zu diesem Gerät vom gleichen Hersteller einen Floppy-Aufsatz gibt, der was völlig anderes ist als dieses Teil hier. Das heißt, wer dieses Gerät kennt, wer sich damit beschäftigt und da die Floppy oben drauf baut, hat was völlig anderes vor sich als dieses Gerät. Das ist eher ein Exot. Wie gesagt, diese D004 ist eben das eigentliche Gerät, was da dazugehört. Erkläre ich alles nachher noch. Es ist kein Einzelstück, es gibt im Rechenwerk in Halle ein zweites, was auf derselben Architektur basiert. Also es ist nicht so, dass sich das mal irgendjemand einfach mal als einzelnen Exoten aufgebaut hat, sondern es gab mindestens eine Kleinserie. Wie viele, weiß keiner. Meine spezielle Motivation ist eben diese Betriebssystemrekonstruktion, also dass ich halt sage, wie muss eine Software laufen, damit sie auf diesem Gerät funktioniert. Und was wir hier recht eindrucksvoll sehen, wie kriege ich diverse Erweiterungen zum Laufen auf diesem Gerät, sprich Peripherie, sage ich dann nachher auch noch was dazu. Zum Systemaufbau ein paar grundlegende Sachen. Dieses Gerät hier unten, das ist ein KC853, das ist eben der klassische DDR-Home-Computer mit einem U880-Prozessor, sprich ein Z80-Klon ist das ja, mit 1,75 MHz. Der Rechner hat im Originalen 16 KB RAM, was ihn erstmal nicht CPM-tauglich macht, aber da komme ich später auch noch dazu. Er hat 320x256 Pixel Auflösung, ja, also Vollgrafik. Und hat eine Palette aus 16 Vordergrund- und 8 Hintergrundfarben. Eine Kombination aus Vordergrund- und Hintergrundfarbe ist dann immer für 4x8 Pixel festgelegt. Dann kommt das nächste Farbbyte erst zum Einsatz. Und wir haben, wie wir hier sehen, ein Modulkonzept. Das heißt, ich kann, da wird der Systembus eben in so einen Modulschacht geführt und es gibt eine ganze Reihe an Modulen, die es für diesen Rechner gab. Wie wir hier vorne halt auch sehen, gibt es halt auch nachentwickelte Module, die es damals eben noch nicht gab. So, wie sieht, damit man das, dieses Ding ordentlich einordnen kann, nochmal kurz, wie sieht normalerweise die Floppy zu diesem System aus? Wenn ich normalerweise eine Floppy an dem Rechner habe, dann steht auf dem Grundgerät eine zweite Kiste, die ein zweites Z80-System enthält. Dieses Z80-System hat 64 KB RAM, in denen das CPM läuft. An diesem Z80-System hängt der 8272 Floppy-Controller dran. Die beiden Systeme kommunizieren über einen Koppelram. Das ist ein statischer RAM, der im Adressbereich des oberen Prozessors liegt und über den unteren per I/O-Befehle ebenfalls geschrieben werden kann. Und dann kann ich 1 bis 4 Laufwerke nochmal oben drauf stellen, die dann ebenfalls in diesen Kisten waren. Das Schicke daran war, dass der Sugar-Bus eben in das Laufwerk reinging, dann wurde selbstständig das Drive-Select gedreht. Das heißt, man konnte, ohne auf irgendwelche Drive-Selects aufpassen zu müssen, 4 Kisten übereinander stellen, hat das Kabel einfach nur durchgeschleift und im Gerät selber wurde eben das umgedreht, damit eben das unterste immer das Drive 0, das oberste das Drive 1 und so weiter. Und so war das normalerweise gelöst. Das heißt, man hat ein zweites Prozessorsystem, das wurde vom unteren System aus gestartet. Der Koppelram wurde mit I/O-Befehlen befüllt, die obere CPU wurde laufen gelassen und in dem Moment funktionierte die untere als Terminal I/O. Sprich, die Tastatureingaben und die Bildschirmausgaben hat eben der obere Prozessor, der eigentlich das CPM laufen hat, an den unteren weitergereicht. Also die BIOS-Schnittstellen waren entsprechend ausgelegt. Und sämtliche Module, die RAM-Module, die in den Systemen steckten, die wurden eben zusammengeklebt und das war eben mein RAM-Floppy A und das erste Diskettenlaufwerk war dann RAM-Floppy B und so konnte man das dann eben weiter aufbauen, das System. Was wir hier aber vor uns haben, ist das sogenannte NVA-Floppy-System. Das ist halt so ein Arbeitsbegriff, weil wohl offensichtlich die NVA, wer den Begriff nicht kennt, Nationale Volksarmee, Ludwigsfelde, wohl offensichtlich dieses System konzipiert und gebaut hat. Das ist aber auch der einzige Hinweis, den ich darauf habe. Es ist so, dass, wo habe ich jetzt den Zettel? Es ist gerade verschwunden. Also es gibt praktisch ein Dokument, das hat den Kopf NVA Ludwigsfelde, Erweiterung von Floppies am KC85. Da ist in einem Dokument so etwas beschrieben. Auf derselben Diskette war praktisch eine Datei mit dem Betriebssystemabbild. Das ist die eine Quelle. Und die andere Quelle, aus einer völlig anderen Quelle, stammt dieses Teil, wo der Vorbesitzer nicht mal wusste, was das ist. Hat nur gesagt, Laufwerke, Netzteil, Platine, nicht angeschlossen, um Himmels Willen, ich weiß nicht, was das ist. So, was haben wir hier vor uns? Der KC85 Expansionsport, der Bus, wird aus dem unteren Gerät rausgeführt, in das obere Gerät wieder angeschlossen, wird etwas umgeroutet, landet hier auf einem K1520-Bus, das ist der Robotron-Standardbus für 8-Bit-Rechner. Dann habe ich hier eine Platine vor mir, die enthält den 858 DMA, der zum Z80-System dazugehört. Daran hängt eine FDC, ein Floppy-Disk-Controller, ein 8272 oder 765, je nachdem. Hier ist halt einer von Zilog verbaut. Ich habe meine zwei Diskettenlaufwerke und ich habe einen Anschluss für eine RAM-Floppy. Im Original, sprich in dem anderen Gerät, ist das komplett verdrahtet gewesen, dann lag die RAM-Floppy daneben. In den Stecker wurde per Wire-Wrap die ganzen Drähte reingemacht. Ja? Also die wurden halt reingewickelt, sprich man musste 58 Drähte auftrennen, um die Platine wieder rauszukriegen. Das war richtig schön gemacht. Hier hat der Enrico dankenswerterweise mir so einen schönen Stecker hier dran gemacht, sodass man das, was hier drin steckt, halt auch hier betreiben kann. So, das ist mit Anschluss für die RAM-Floppy gemeint. Und was eben auch schick ist an dem System, ich habe zwei Laufwerke nebeneinander. Dadurch ist es kein Standardnetzteil. Das Standardnetzteil würde ungefähr bis hier gehen, also wie es unten auch ist, und dann passen nicht mehr zwei Laufwerke daneben. Deswegen ist normalerweise immer nur ein Laufwerk in so einem Aufsatz drin und man stapelt das eben übereinander, das Ganze. So, zur Software des Ganzen. Wie gesagt, aus dieser Quelle, das war eine Diskette, die enthielt eigentlich was völlig anderes und da waren diese Dateien da drauf. Ja. Und es hat sich halt herausgestellt, dass diese Datei, aus der ich das Ganze aufgebaut habe, eben das Speicherabbild eines CPM-kompatiblen Betriebssystems war, namens CPA. Das wurde von der Akademie der Wissenschaften der DDR, was heißt entwickelt, man könnte eher sagen angepasst. Das hatte ich eben auf Diskette als reines binäres Abbild. Und diese Diskette war eine COM-Datei, was in der KC-Welt so viel heißt, wie sie war dazu gedacht, von Kassette geladen zu werden. Und diese KCC-Dateien, das sind die, so habe ich das dann später gemacht, die man eben hier auf dem USB dann hat. Was war jetzt ist das Naheliegendste, was man dann natürlich machen kann, die IO-Ports, über die beiden Chips angesteuert werden, die in der Hardware kodiert sind, zu vergleichen mit dem, was ich in der Software habe, und da war schon der erste Unterschied. Das heißt, in der Software waren die Ports C0, C1 für den FTC und C3 für den DMA vergeben. Und in der Hardware ist es so, dass eben F0, F1 und F3 vergeben wird. Das heißt, ich muss sämtliche In- und Out-Befehle, sämtliche OTIRs erstmal finden und eben auf die andere Adresse ändern. Ansonsten lässt sich das ganze Ding überhaupt nicht starten. Und es ist eine Interrupt-Routine vorgesehen gewesen, die der DMA auslöst, wenn der Sektor fertig ist. Diese Interrupt-Routine wird nie angesprochen, weil, so wie ich es verstanden habe, in der Hardware die Interrupt-Leitung des DMA nie in der CPU ankommt, deswegen wird die nie unterbrochen. Was aber auch gleichzeitig drin ist, in dieser ganzen Floppy-Routine, ist eine Schleife, dass der eben aktiv wartet, bis die Status-Bits des FTC kippen, dann weiß er auch, wann der Sektor fertig ist. Aber er wartet halt so lange und macht nichts nebenbei. So viel zum Thema Interrupt-Behandlung. So, in Betriebnahme. Normal war das Ganze so vorgesehen, dass diese Betriebssystemabbilddatei auf eine Kassette zu speichern war, auf eine Audiokassette. Und man hat praktisch den KC angeworfen, hat das RAM-Modul eingeschaltet, dort von Kassette das Betriebssystem reingeladen, dann die Startroutine des Betriebssystems angestartet. Der hat eben aus dem Speicherbereich, wo er sich das reingeladen hat, durch eine Segmentumschaltung in den eigentlichen Speicherbereich getan, ganz hinten, wo das CPM hingehört, hat das eigentliche OS-ROM, was hier auf der Stelle liegt, abgeschaltet, hat dann den Bildschirm schwarz gemacht, die Schrift grün gemacht und dann die Kaltstartadresse des Systems angesprungen. So war das original vorgesehen. Wenn ich jetzt natürlich experimentiere und fange dann bei jedem Schritt an, von Kassette zu laden, das wird natürlich nichts. Deswegen ist das, was ich dann eben mache, das Betriebssystemabbild, was ich verändert habe, übers Notebook halt auf so ein USB zu spielen. Und dieses USB-Modul hier vorne macht nichts weiter, als das zu machen, was die Kassette auch macht, nur viel schneller. So, das ist das Laden von USB. Das heißt, ich kriege über das USB genau das hin, was man damals von Kassette vorgesehen hat. Aber dann wirft dann natürlich die Floppy A an und sagt, ja, kann ich nicht. Das heißt, ich gucke wieder in mein Betriebssystemabbild rein, gucke mir die Disk-Parameterblöcke an, dann weiß ich, dass er eine Diskette haben will mit 256 Bytes pro Sektor, mit 40 Spuren, einem Kopf. Das heißt, das ist ein Diskettenformat, das nicht für dieses Laufwerk gedacht war, sondern für ein Einkopf-40-Spur-Laufwerk. Also das ist auch noch so eine Sache. Die Software war eben für irgendwas anderes vorgesehen, aber nicht unbedingt für diese Konstruktion, weil der hat ja zwei Köpfe, 80 Spuren. Aber ich habe eben mal dann eine Diskette so formatiert, Single Step, 40 Spuren. Das heißt, der hat die nur halb voll gemacht, nur einen Kopf benutzt. Und wenn ich das dann mache, wenn ich eine Diskette so formatiere und stecke die hier rein, dann habe ich mein A. Dann geht das los. So viel zum Thema Diskettenformat. So, normalerweise habe ich die Demo jetzt am Ende, jetzt habe ich die Demo hier schon vorher. Dann demonstrieren wir mal. So, das heißt, ich schalte erstmal den ein, dann läuft meine Floppy, ich schalte den ein, dann läuft mein KC. So, jetzt startet halt mein HC Chaos 3.1, Chaos ohne H geschrieben, das ist schon richtig. Das heißt eigentlich Kassette-Aided Operating System, weil das eigentlich nur für Kassetten gedacht war. So, und jetzt zeige ich mal, wie man praktisch bis voriges Jahr diesen Rechner halt starten musste. Also ich habe mein Betriebssystem-Abbild in einer Datei auf dem USB. Das heißt, das Erste, was ich mal tun muss, ist, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, Funktionstaste 1 zu belegen mit dem Befehl Switch. Den werde ich fünfmal brauchen oder viermal oder so. So, das heißt, wenn ich jetzt F1 drücke, macht er mir meinen Switch automatisch. So, als erstes, das Erste, was ich machen muss, ist, da oben gibt es den Befehl BASIC. BASIC liegt auf Adresse C1000, kann ich da nicht gebrauchen, das Ding muss weg. Das heißt, ich schalte mein BASIC aus. Wenn ich jetzt das Menü starte, ist mein BASIC weg. Das heißt, der Speicher ist erstmal abgeschaltet. So, dann ist es so, dass ich hier im Schacht C ein 64K-Modul stecken habe. Ich brauche die 64K fürs CPM, weil der Rechner selber nur 16 hat. Es geht auch nur dieses Modul, weil der vier 16K-Blöcke wirklich nebeneinander liegen hat, auf der 0, auf der 4000, auf der 8000, auf der 10.000. Selbst wenn ich ein größeres KC-Modul nehme, der stapelt seine 16Ks übereinander und damit geht es nicht mehr, weil der die nie dann nebeneinander, sondern der hat das immer nur auf der 4000 oder auf der 8000 und damit geht das nicht. Ich brauche das wirklich, wirklich flach geklopft, damit ich den kompletten Adressraum habe. Und dieses Modul schalte ich jetzt ein. Jetzt müsste vorne das Modul angehen. Und das Modul schalte ich mit seinem Segment 0 auf Adresse 4000. Das war damals in der Originalanleitung auch schon vorgesehen. Da landet dann die Software von Kassette oder USB. Und er schaltet dann, macht dann selbstständig aus der 4.3 eine C3. Damit ist das praktisch auf einen Schlag hinten, ohne dass das umkopieren muss. Aber erstmal muss ich es auf die Adresse laden. So, damit ich jetzt von USB überhaupt arbeiten kann, muss ich die USB-Firmware erstmal anwerfen. Das heißt, ich schalte das Modul 8. Wieso nimmt er das C nicht an? Auf Adresse C1000, weil die USB-Laderoutine, die liegt da, wo das BASIC gelegen hat. Das heißt, die kann auch erst auf der C1000 liegen, weil ich die von dort starte und das CPM ja auf die 4000 kommt, das heißt, die stören sich erstmal nicht. Das heißt, jetzt habe ich den Befehl uload zur Verfügung. So, und dann starte ich mein CPM. Das wird auf die 4E72 bis 8000 geladen. Was da hochzählt, das war normalerweise im Sekundentakt immer so dieses von der Kassette. Das geht natürlich hier wesentlich schneller. Und diese krumme Adresse vorne, ich habe natürlich das Betriebssystemabbild genommen und habe geguckt, wo liegt das im Speicher? Auf welche Speicherstelle muss ich das legen, damit sämtliche Adressen Sinn machen? Und das wäre eben die CE72 gewesen. Wo es letztendlich landen muss, damit es in dem anderen Segment vorne liegt, muss ich natürlich 32K abziehen, damit ich da auf der 4E72 bin. So, und jetzt brauche ich nochmal den Switch-Befehl, weil ich muss natürlich mein USB ausmachen, damit die Adresse C wieder frei wird und da überhaupt RAM liegen kann. Das heißt, ich schalte mein Modul in Schacht 8 wieder ab. So, und wenn ich jetzt mein CPM starte, dann habe ich mit ein bisschen Glück mein A. Das heißt, so war es bis voriges Jahr. Das heißt, was der jetzt gemacht hat, ist, er hat eben den Bildschirm umgefärbt, hat noch hinten das letzte Stück Betriebssystem abgeschaltet. Nur sobald er das abgeschaltet hat, dann geht gar nichts mehr. Dann muss er selber dann wirklich die Herrschaft weiter übernehmen. Deswegen kann man das nicht im Vorfeld machen. Hat eben dieses 16K-Segment hochgelegt. Die anderen Segmente orientieren sich wieder von vorne. C048. Dann springt er die Kaltstartadresse vom Betriebssystem an. Und ich habe mein DIR, kann zum Beispiel meinen Power starten. Und habe eben mein ganz normales CPM zur Verfügung. Das wird jetzt eine Weile dauern, ist der schnellste, ist er nicht. Macht da noch was? Flackert die Tape-LED noch? Oder aber er ist mal wieder abgestürzt, was er auch ganz gerne macht. Ja, die Tape-LED ist auf Dauer an, dann stürzt er mal wieder ab, macht er gerne. So, jetzt machen wir das Ganze mal aus. Warten ein bisschen, damit er sich... Machen das Ganze mal wieder an. Dann nehmen wir den mal raus und machen jetzt mal Folgendes. So. Das habe ich ohne den auch mein DIR und so geht Betriebssystemladen ein Jahr später. So, und dazu kommen wir jetzt. So, erst den aus und dann den aus. So, was habe ich zwischenzeitlich gemacht? Voriges Jahr hatte ich zum Beispiel noch das Problem, dass irgendwie COM-Dateien nicht richtig angezeigt wurden. Ich habe COM-Dateien draufgespielt, um mal ein paar Testprogramme mal zu starten. Die hatten irgendwie die Endung BNL. Ja, okay, C-1 ist B, O-1 ist N, M-1 ist L. Da war immer das letzte Bit kaputt. Aber nur ab Charakter 6 des Dateinamens. Es hat sich herausgestellt, dass sowohl die Directory-Routine des CCP, also des Konsole-Command-Prozessors im CPM, als auch die Interrupt-Routine der Tastatur des IX-Registers verwenden. Und in IX plus 8, das Bit 0 ist halt ein Statusbit der Tastatur, was dann bei irgendeinem Interrupt mal umgeschaltet wird und was dann immer 0 ist. Und dann deswegen geht das halt ab irgendeiner bestimmten Stelle, dann ist das dann kaputt, weil dann dieser Interrupt wohl kommt. Weil in der Directory-Routine wird ab und zu mal die Tastatur abgefragt, wenn die Seite voll ist, dass er dann erst auf Tastendruck weitermacht. Und dann habe ich eben auf die Schnelle gesagt, bevor ich jetzt irgendwie anfange, in dieser Interrupt-Routine darum zu basteln, nehme ich halt die Y fürs DIR. Ging auch erstmal, aber ist natürlich inkompatibel, weil ich ja in dem Moment das CCP, was ja eigentlich der hardwareunabhängige Teil ist, plötzlich abhängig mache von irgendwas, was in der Tastaturroutine irgendeines speziellen Systems nicht geht. Also habe ich das IX da gelassen und später dann die Tastaturroutine, die ja was Spezielles ist für diesen Rechner, nach IY gemacht. Grund ist einfach der, im reinen KC-Gerät wird IX dafür verwendet und diese Tastaturroutine wurde halt fast 1:1 übernommen. Und das haben die Entwickler wohl damals nicht bedacht, dass sie sich in dem Moment was kaputt machen, indem sie dasselbe Register einmal da und einmal da verwenden. Also das ist wahrscheinlich mit einer so heißen Nadel gestrickt, dass sie das entweder gar nicht gesehen haben oder den Fehler gar nicht mehr gefunden haben. Und auf jeden Fall, das habe ich dann irgendwann mal gefunden. Dann haben wir hier den RJ45, sprich, es gibt eine Netzwerksoftware für dieses Modul. Und der Entwickler dieser Netzwerksoftware hat die sogenannte syslib verwendet. Das ist so eine Library, die so ein paar Funktionen für CPM bereitstellt. Ich wollte einfach nur das Ding als Hilfsprogramm haben, um erstmal per Netzwerk Sachen, Dateien überhaupt in den Rechner zu laden. Und deswegen, der einfachste Weg für mich war, alle Syslip-Calls rauszuschmeißen und zu ersetzen durch irgendwas Einfaches vom CPM, was das Gleiche macht. Ist mir zu, ich glaube, zu 80% gelungen. Ab und zu stürzt er nochmal ab. Aber ich konnte erstmal Dateien vom Rechner wirklich ins CPM reinladen. Die andere Variante wäre über USB gewesen, hätte ich aber ausgucken müssen, wie da die Treiberarchitektur ist. Also über die Netzwerksoftware geht es so halbwegs. Und dann habe ich halt angefangen, diese disassemblierten Quellen so wieder aufzubereiten, dass man sie wieder assemblieren kann. Weil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich das Problem, wenn ich Fehlerfixing betreiben wollte, dann musste ich das immer so machen, dass ich irgendwo ein paar Bytes freiräume, da meine Routine reinspringe und den Aufruf dann umbiege. Da musste das passen, sobald das irgendwie zu viel wurde, wenn ich zwei Bytes drüber war, ging es wieder nicht. Das Schönere ist natürlich, wenn man irgendwo eine Quelltextzeile einfügen kann, assembliert das Ding neu und es geht. Ja, der erste Schritt ist natürlich, dass man das so weit assembliert und mit dem Originalvergleich, da muss es ja wieder byteweise passen. Das ist das eine. Und das andere ist, sobald ich Code verschiebe, ändern sich natürlich Adressen, aber ich muss auch wirklich alle erwischen. Also ein Kandidat, den ich meistens nicht erwische, wenn ich das HL-Register auf irgendeine Adresse D375 setze, weil da die Tabelle losgeht der Bytes, die ich alle zum Beispiel in meinen DMA schiebe. Dann ist, und das ist keine Marke, dann bleibt das Ding eine Konstante. Und schon wird der DMA falsch programmiert. Das heißt, diese Stellen muss ich alle finden. Es sind recht neckische Stellen drin mit selbst modifizierenden Code, der praktisch wieder dieselbe Stelle, die logisch gleiche Stelle modifizieren muss und nicht die hardcodierte, die dann was völlig anderes macht. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich irgendwie 3 Kilometer Code habe und habe geguckt, wie ich das dann mal in verschiedene Module aufsplitten kann. Komme ich in der nächsten Folie gleich dazu. Und natürlich, so sehr wie ich Code verschiebe, die Interrupt-Tabelle, die muss fix bleiben, weil der High-Teil ist auf der F7 und der Low-Teil muss halt hinten dann auf der F7 EE, FE, auf der F7 FE muss der wirklich hinten Schluss sein. Das heißt, wenn ich Code verschiebe, muss ich dafür sorgen, dass zwischen dem Code, den ich verschiebe, und der Interrupt-Tabelle halt immer ein paar Füllbytes sind, die abhängig davon sind, egal wie viel ich vorne rum verschiebe, muss ich immer so viele Bytes einfüllen, dass ich hinten wieder genau auf diese Adresse lande. Ansonsten fange ich an und programmiere Interrupt-Vektoren um. So, und das sind die Module, die ich daraus extrahiert habe. Start-CPM ist diese Startprozedur, die den grünen Bildschirm macht, den grün-schwarzen Bildschirm macht, die ganzen Module ein- und abschaltet und so weiter und letztendlich die Kaltstartadresse anspringt. CCP ist der Konsole-Command-Prozessor, der praktisch sämtliche Befehle implementiert hat, die in diesem CPM gibt. BDOS ist der Teil, der das Filesystem des CPM implementiert hat, der die ganzen Aufrufe für die Disketten macht. Und alles, was BIOS ist, ist der hardware-spezifische Teil, der letztendlich eine definierte Schnittstelle nach außen bietet. Und innerhalb von dem BIOS habe ich eine Routine identifiziert, die macht das Konsole-In. Dann gibt es eine, die macht das ganze Disketten-Handling, also alles, was mit dem Floppy-Disk-Controller und der DMA zu tun hat. Dann ist eine Routine drin, V24, weil eigentlich gehört ja im Original nicht hier das Modul rein, sondern das V24-Modul für den Drucker, damit die ganzen Printhändler, diese ganzen vom CPM, die verwiesen alle da rein. Das habe ich halt raus extrahiert. Das war alles wirklich schön sequenziell. Man hat halt gesehen, aha, in den Opcodes war halt das zu Ende und an der nächsten Stelle, aha, jetzt geht was völlig anders los. Also man hat sehr sauber diese Cuts gesehen, der Module, wie die damals zusammengesetzt waren. KC-RAMD ist eine RAM-Disk, die nicht diese RAM-Disk ist, sondern wenn man genügend viele Module hier drin hat, es gibt ja auch Aufsätze, wenn man genügend viele Module hat, klebt die alle zusammen, kann man diesen Speicherbereich als RAM-Floppy verwenden. Das macht dieses KC-RAMD und macht dann Laufwerk E draus. Habe ich hier nicht drin, weil sobald ich hier noch einen Bus-Driver draufstelle, da ist noch irgendein Bug drin, der Bus-Driver wird nicht richtig angesprochen. Also Bus-Driver ist halt auch so ein Gerät, was ich oben draufstelle, der macht dann 4 Module. Der hat dann 4 Modulschächte. Con-out ist die Konsolenausgabe, also alles, was damit zusammenhängt, Zeichen auf den Bildschirm bringen, Cursorsteuerung machen. ISR sind die Interrupt-Routinen, sprich das sind alle die Routinen, die adressiert werden durch die Interrupt-Vektoren und die halt immer dann angesprochen werden, wenn die Hardware da was tut. Da habe ich vor allen Dingen den für die Tastatur und den nicht verwendeten für die DMA. Das sind die hauptsächlichen. FDC DMA1 gehört auch noch zur Floppy dazu. Da sind die ganzen Header-Disk-Parameter-Blöcke drin, also wo vor allen Dingen die Formate für die Disketten festgelegt werden. ZBT ist die Zeichenbildtabelle, damit ich auch die Bitmuster für die Buchstaben habe. Und Intab ist die besagte Interrupt-Tabelle, die dann wirklich immer fix auf der gleichen Adresse liegen muss. So, und jetzt kommen wir dazu, wieso das im zweiten Schritt dann plötzlich alles so einfach ging. So, ich habe mir mal angeguckt, dieses Betriebssystem CPA, wie wird das auf einem anderen Rechner normalerweise gestartet? Ja, weil hier, das ist ja irgendwie komisch, das kann ja so nicht richtig sein. Dann gucke ich, dasselbe System gibt es ja auch für andere Rechner, dann gucke ich mir auf einem anderen Rechner mal so eine Bootdiskette an, was passiert da eigentlich? Und Vorbild ist der Robotron A5120 gewesen. Das ist so, den hatte ich auch schon mal mit. Das ist so ein 30 cm Klotz, 35 Kilo schwer. Da gab es dieses Betriebssystem eben auch dafür. Der hat natürlich in den Systemspuren erstmal ein Bootsystem. Das heißt, wenn der Rechner angeworfen wird, wird eben der Urlader gestartet. Der muss ja vorne in seinen Sektoren irgendwas finden. Bei CPA ist es so, dass ein sogenanntes Bootsystem da drinnen liegt. Das ist das komplette BDOS und das komplette BIOS des CPA. Das heißt, der Rechner hat schon zum Bootzeitpunkt Kenntnis über sein Filesystem. Ja. Und das hat eigentlich nur einen Zweck. Und zwar, das eigentliche Betriebssystem liegt in einer Datei namens addOS.com. Also dieses Add-Zeichen os.com und hat irgendeine Größe von 11, 12K. Und dieses Bootsystem, das hatte im Original 6,5K, bei mir hat es jetzt glaube ich 7 oder so, weil ich ja Zeichenbildtabelle alles Mögliche brauche. Und dieses System dient wirklich nur dazu, schnapp dir die Diskette, suche im Filesystem nach der addOS.com, wo auch immer die liegt, und lade die mit genau denselben Mechanismen, wie du normalerweise auch schon bei einem fertig geladenen System laden würdest, diese Datei in den Speicher und starte die an. Ganz so wie eine normale Datei wird diese Datei doch nicht gestartet. Ich habe mich immer gewundert, Moment mal, wieso liegt das Bootsystem auf Adresse 400? Die addOS.com wird auf Adresse 100 geladen. Das geht ja irgendwann mal schief, wenn er Adresse 400 erreicht hat. Dann überschreibt er sich selber und schon ist Ende. Ja, aber wenn der erste Block geladen wurde, schnappen Sie sich die letzten beiden Bytes des ersten Blocks und das ist die Adresse, wo es dann weitergeht, wo der Rest geladen wird. Muss man wissen, findet man irgendwann mal raus, wenn man lange genug sucht. So, und dann lade ich mein eigentliches Betriebssystem auf Adresse CE hinten hin. So geht das. Wie passe ich das nur auf diesen Rechner an? Wie mache ich das am besten? Dieses CPA-Bootsystem hat im Original 6,5K, würde also in einen 8K-ROM passen. Dieses Modul hat 32K EEPROM in Segmenten 4x8K, die übereinander gestapelt sind. Das heißt, in so ein 8K-Segment würde das reinpassen. Es gibt im KC-Betriebssystem den Befehl Jump. Der Befehl Jump wird bei der Original-Floppy auch verwendet, um auf einfache Art und Weise das System zu booten. Der macht halt Folgendes: Er schaltet alle anderen Sachen ab, inklusive des eigentlichen Betriebssystems. Das heißt, er kopiert ein Stück von sich in den RAM, schaltet das Betriebssystem ab und läuft dann in dem Stück RAM weiter, wo er sich gerade hin kopiert hat. Weil ansonsten wäre der ja weg und wäre im Nichts. Geht eben nicht. Und dann ist vom Betriebssystem her festgelegt, dass auf Adresse F012 angefangen wird. Das heißt, wenn ich meine 8K habe, dann gehen die auf der E1000 los und geht eigentlich bis FFFF und auf F012, da muss ich irgendwas stehen haben, wo es dann weitergeht. So müssen diese 8K angelegt sein. So, das heißt, mein BDOS passt wunderschön auf die E1000. Auf der F012 mache ich meine ganzen Initialisierungen. Das heißt, ich kopiere das BDOS weg, das BIOS weg, weil ich muss das Modul ja selber auch wieder abschalten, weil der ja kein ROM sein darf, sobald er CPM ist. Und ich kopiere praktisch das BDOS von dem Modul runter auf Adresse 800. So ähnlich läuft das beim 5120 auch. Da liegt das auch da, nur dass es da der Urlader hinlegt. Das BIOS passt dann wunderschön auf Adresse 1800. Dadurch, dass ich ja die Quellen so wunderschön aufbereitet habe, kann ich es natürlich auch auf die Adressen assemblieren und linken. Jetzt geht das hier alles schön. Und ich muss wissen, erst hatte ich Segment 0 freigeräumt. Wieso geht das nicht? Wieso stürzt er ab? Wenn er das Modul einschaltet, feuert er halt alle Bits auf 1. Das heißt, ich lande genau in dem Segment, was die beiden Einsen hat. Das ist Segment 3, das hinterste. Deswegen kann ich in Segment 0 immer noch meinen USB-Lader haben und in Segment 3 habe ich den CPM-Lader und beides funktioniert. So. Und dadurch kann ich halt mit dem einfachen Jump-Befehl mir diese ganze Abschaltung von den Modulen sparen, weil der das alles selbstständig erledigt. Ich finde praktisch einen von Modulen befreiten leeren Rechner vor, kann dort praktisch alles hinkopieren, wie ich will, kann in mein Bootsystem reinspringen, die AddOS.com von der Diskette laden, dann meine Kaltstartadresse wieder anspringen und mein Betriebssystem ist da. Genau. Ja. Wie gesagt, ich springe diese Adresse an. Was ich dann noch machen muss, ist natürlich Bildschirm löschen, Farbspeicher füllen und so weiter, diese ganzen Sachen kopieren und das dann eben anspringen. So, ich muss natürlich meine 64K auch wieder einschalten, damit ich überhaupt meinen RAM habe. Ich muss das Modul abschalten, aber ich darf es nicht völlig abschalten. Das war nämlich der Fehler, den ich gestern hatte. Ich muss es mit 04 einschalten. 04 ist ja 00000100. Das heißt, ich schalte alles, was Speicher ist, ab. Aber diese eine 1 sorgt dafür, dass ich im CPA dann mein Netzwerk habe. Weil dieses Bit das IO-Bit ist, damit der IO-Teil dieses Moduls anbleibt, aber die Speicher müssen alle aus sein. Und deswegen darf ich das nicht mit 0 machen, dann wundere ich mich, wieso mein Netzwerk, wieso meine Netzwerksoftware nicht geht, sondern ich muss wirklich die 4 nehmen. Und das muss ich halt alles in diesem Lader machen, damit das Betriebssystem so vorbereitet ist, dass die Peripherie dann auch wieder funktioniert. Und wie schon vorhin gesagt, lade OS.com erster Sektor, lade OS.com restliche Sektoren, springe die 100 an, wie bei einem ganz normalen Programm. Und der macht dann den Rest nach genau der CPA-Manier, wie ich sie eben auf dem Vorbildrechner auch vorgefunden habe. So, zur Portierung. Jetzt bestand eben der Wunsch, das Ganze von dem Rechner auf den Rechner zu portieren.
Ganz kurze Sache, wir haben eine neue Regelung eingeführt. Nach 5 Minuten überziehen, jagen wir den Bluthund auf den Vorgang. Gell, Max, das wirst du machen. Ja.
Dadurch, dass ihr eh noch, naja.
Red weiter, ich will nur sagen, du kommst dann langsam.
Ich komme so langsam am Ende. Das ist der Nachfolger, KC85-4, der eine Eigenschaft hat, der Bildspeicher ist völlig anders organisiert. Das heißt, dass wenn ich die Conout von dem nehme und lasse die auf dem laufen, habe ich Pixelsalat. Weil hier ist es so, wenn ich den Speicher sequenziell fülle, habe ich eine Linie von links nach rechts, bis zu 3/4. Dann lässt er 3 Zeilen frei. Habe ich wieder eine Linie von links nach rechts. Das geht bis unten. Dann ist 048 und so weiter gefüllt. Dann wird 159 gefüllt und so weiter und so fort. Und wenn er das gefüllt hat, dann füllt er hinten die sogenannte Kolumne auf. So war der Bildspeicher organisiert. Und jeder, der Vollgrafik auf dem Ding machen wollte, hat sich damit rumgeärgert. Hier hat man es schön einfach gemacht. 8 Pixel, dann unten drunter 8 Pixel bis runter. Praktisch sind die 256 Pixel vertikal. Das heißt, wenn ich das High-Byte um eins hochstelle, habe ich die nächste Spalte. Geht also wesentlich schöner. Deswegen ging es auch kurz vor dem KC-Treffen noch relativ einfach, die Conout von dem auf den zu kopieren also zu portieren. Was etwas nervig war, ist die Tastaturroutine, also der Interrupt der Tastatur ist irgendwie anders. Also da musste ich noch was tun, da musste ich praktisch die Interrupt-Routine von aus dem ROM mit dem ROM vergleichen, dann gucken, was es da im CPA passiert und praktisch von einem aufs andere schließen, um halt auch hier eine sinnvolle Tastaturroutine wieder drin zu haben. Und um das Ganze noch abzuschließen, kann man dann jetzt praktisch auch auf diesem Rechner hier Folgendes tun. Wenn ich jetzt den hier starte, das ist praktisch der Nachfolger KC854. Man sieht schon, das Ganze geht wesentlich schneller, weil ja, der Bildaufbau wesentlich einfacher funktioniert. Okay, für den gab es später auch noch ein optimiertes Betriebssystem, aber das ist hier nicht drauf. So, und hier kann ich eben halt auch Folgendes machen. Schön bei dem, man muss die Befehle nicht mehr ausschreiben, ein J8 reicht. Und damit habe ich praktisch genau das Gleiche. Und um noch die Frage zu klären, warum ist es jetzt weiß auf blau? Ganz einfach, um das Grün auf schwarz zu machen, hätte ich nochmal einen zusätzlichen Out-Befehl gebraucht, der die Farbebene zum Prozessor durchreicht, das Ding auffüllt und wieder wegschaltet. Das habe ich einfach nicht gemacht, deswegen habe ich halt einfach weiß-blau so gelassen, wie das halt vorher auch ist. So, jetzt haben wir wieder den Fall, dass die Tastatur nicht geht. Vielleicht kriege ich so noch schnell hin. Kann auch sein, ich muss ihn wieder aus und wieder anmachen. Irgendwie scheint er da auch noch ein Problem zu haben. Das, was hier drin ist, diese Platine, die hier oben drauf liegt, ist der funktional gleiche Nachbau von der. Der Floppy-Controller ist modernisiert, deswegen fallen einige Chips weg. Dieser Stecker entspricht dem Stecker und hier ist eine 4 MB-Batterie gepufferte RAM-Floppy drauf, wo es hier den Treiber dafür gibt. Dadurch, dass ich jetzt hier ein DIA habe, geht auch wesentlich schneller alles. RAF 4X20P, dann kann ich schnell nochmal die... Wenn ich mich nicht vertippt habe, kann ich sogar die RAM-Floppy initialisieren. RAM-Floppy als Laufwerk P installiert, 4096 KB. Wenn ich jetzt einen DRP-Doppelpunkt mache, habe ich den Inhalt der RAM-Floppy, das heißt, die läuft jetzt auch. Mit dem Netzwerk gibt es noch ein paar Probleme, aber es geht so langsam vorwärts und letztendlich hat man hiermit eigentlich ein wunderschönes, kompaktes CPM-System, eine schöne Alternative, mit der man sich beschäftigen kann. Ich habe viel gelernt über ein CPM. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt ein CPM wirklich komplett von der Quelle aufgebaut habe. Vorher habe ich immer nur drin rumgepatcht. Das war praktisch das erste Projekt, wo ich das wirklich mal so komplett gemacht habe. Und so ist das halt so eine schöne Hobbyaufgabe, die man sich tut. Kostet natürlich alles viel Zeit, aber man gönnt sich ja sonst nichts. So, das war's von mir. Bevor der nette Hund dann wiederkommt, mache ich dann mal Schluss für jetzt. So. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen noch, so lange bis der Hans kommt. ansonsten, ich baue die Sachen noch mal kurz auf am Platz. Mal sehen, bis heute Nachmittag bin ich dann noch da. No? Jo.